Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Ist es zu verantworten, die deutschen Bundeswehrsoldaten, die zu Ausbildungszwecken im Norden des Irak eingesetzt sind, dort zu belassen? Oder müssten sie nicht schnellstens außer Landes gebracht werden, so wie ihre Kameradinnen und Kameraden, die nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani nach Kuwait und nach Jordanien verlegt worden sind? Immerhin ist die Luftwaffenbasis im Nordirak gestern Nacht eines der beiden Ziele iranischer Raketen geworden. Dies allerdings hat ja weder Tote noch Verletzte gefordert, das eine entsprechende Warnung aus Teheran gegeben hat. Allerdings ist die Frage, ob das so bleibt. Anschläge und Angriffe von iranischen Milizen im Irak werden weiterhin nicht ausgeschlossen. Die Mitglieder des Bundestagsausschusses für Auswärtiges und desjenigen für Verteidigung kamen heute zu Sondersitzungen zusammen, um sich durch die Bundesregierung unterrichten zu lassen. Mehr dazu gleich. Außerdem, die katholische Kirche zieht Bilanz 10 Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals und Teilzeit-Royals Harry und Meghan wollen kürzer treten. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Schlachtfeld Irak, der Iran, die USA und der Kampf um die regionale Vorherrschaft. Wie groß ist die Gefahr, dass es am Persischen Golf zu einem Krieg kommt und wie groß, dass deutsche Soldaten das Ziel von Angriffen iranischer Milizen werden könnte? Zuletzt mehrten sich zwar die Zeichen der Deeskalation zwischen Teheran und Washington, allerdings muss das nicht so bleiben. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas informierten heute die zuständigen Ausschüsse. Klaus Remme hat das beobachtet.
Wie weiter, fragten sich viele Abgeordnete vor den Ausschusssitzungen, gerade mit Blick auf die deutschen Soldaten im kurdischen Norden des Irak in Erbil. Nach ihrem Bericht im Verteidigungsausschuss sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer:
Erbil wird weiter betrieben. Wir haben dort ja sehr viele Kräfte, die das Feldlager ja auch betreiben. Wir sind dort mit der Sanität, wir sind mit anderen Kräften vor Ort. Und wir belassen im Moment auch diejenigen, die für die Ausbildung zuständig sind, weil wir ja immer auch davon ausgehen, dass wir diese Ausbildung auch bald wieder aufnehmen können.
Ob es dazu kommt, ist alles andere als ausgemacht. Grundlage des Bundeswehrmandats ist die Einladung des irakischen Parlaments und der Regierung. Der Linkspartei reicht schon allein das ablehnende Votum des Parlaments, um einen Abzug der Truppen zu fordern. Der Abgeordnete Tobias Pflüger nach der Sitzung:
Die Bundesregierung reduziert jetzt ihre Position darauf, dass sie sagt, es wäre die irakische Regierung, die dieses allein zu entscheiden habe. Da ist vielleicht der Hinweis hilfreich, es ist eine Regierung, eine geschäftsführende Regierung, und es ist schon sehr, sehr problematisch, auf welchem rechtlichen dünnen Eis sich hier die Bundesregierung bewegt.
Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD, kommt zum gleichen Ergebnis.
Die Bundesregierung hat sofort alle deutschen Soldaten, das deutsche Streitkräftekontingent, das noch verblieben ist, im Irak abzuziehen.
Zwar werden zusätzliche Soldaten aus Erbil abgezogen, doch dabei handelt es sich nach Angaben von Kramp-Karrenbauer um 26 Soldaten, die im Rahmen eines Kontingentwechsels sowieso abgelöst worden sind. Auch die Grünen fordern den vollständigen Abzug der Soldaten. Die FDP wiederum ist prinzipiell für den Einsatz, denkt aber über Veränderungen nach. Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Liberalen.
Die Kurden haben auch für uns, für diese freie Welt gekämpft gegen den ISIS. Und es ist wichtig, dass wir sie an dieser Stelle auch nicht alleine lassen. Aber immer nur dann, wenn es die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten überhaupt ermöglicht macht. Insofern steht im Raum, ob man, sofern die Verbündeten das mitmachen, man auch die Peschmerga entweder in Jordanien, also in einem anderen Land, oder auch bei uns hier ausbilden könnte.
Im Auswärtigen Ausschuss ging es vor allem um die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Donald Trump hatte Briten, Deutsche und Franzosen gestern aufgefordert, das Abkommen endlich aufzugeben. Noch gibt es das Abkommen, versicherte Außenminister Heiko Maas heute Morgen in der ARD.
Der Iran hat keine Atombombe, er hat allerdings viele Verpflichtungen ausgesetzt. Deshalb stimmen wir uns zurzeit mit unseren britischen und französischen Partnern ab, wie wir damit umgehen, ganz so achselzuckend. Kann man das nicht einfach hinnehmen. Aber vieles andere, was darüber hinaus mit dem Iran besprochen werden soll, kann man ja ohne dieses Abkommen zu kündigen. Und deshalb hat es uns auch ermöglicht, mit dem Iran im Gespräch zu bleiben in den letzten Tagen.
Unterstützung kam von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor der Sitzung der SPD-Abgeordneten am Nachmittag.
Wir von Seiten der SPD-Fraktion würden uns wünschen, dass es weiterhin erhalten bleibt, weil es ja insbesondere Inspektionen im Land selbst zulässt. Und das ist die beste Versicherung, damit der Iran nicht zu einer Atombombe greift.
Doch auch in dieser Frage ist man wohl von anderen abhängig. Immerhin hat der Iran deutlich gemacht, dass man sich nicht länger an das Abkommen gebunden fühle. Und für Washington ist der Deal ohnehin gestorben.
Die Krise am Golf, sie beschäftigte heute auch die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats in New York. Von dort Peter Mücke.
Bei dem Treffen geht es eigentlich um das kommende 75. Jubiläum der Unterzeichnung der UN-Charta im Sommer. Doch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran überschatten die Diskussionen. Ohne den Konflikt ausdrücklich zu erwähnen, erinnerte UN-Generalsekretär Guterres zu Beginn der Sitzung die Mitgliedstaaten an ihre Verantwortung, die Werte der Charta zu achten. Das gelte besonders für die Verhinderung von Konflikten. Krieg sei nie unvermeidlich, sondern immer eine Frage von Entscheidungen und häufig das Ergebnis von Fehleinschätzungen. Aber auch Frieden sei nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Gerade in der heutigen Zeit gelte es, sich auf die Prinzipien der UN-Charta zu besinnen. Vor Beginn der Sitzung war ein Brief der UN-Botschafterin der USA, Kraft, an den Sicherheitsrat bekannt geworden. Darin betont sie, dass die Vereinigten Staaten bereit für ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran ohne Vorbedingungen seien. Falls es die Situation aber erfordere, seien die USA auch darauf vorbereitet, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Amerikaner in der Region zu schützen. Der iranische UN-Botschafter hatte zuvor in einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres erklärt, sein Land sei nicht auf eine Eskalation des Konflikts oder einen Krieg aus.
Was war die Ursache für den Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine kurz nach dem Start vom Flughafen Teheran? Die iranischen Behörden bekräftigen, es müsse sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Mehr dazu von Miriam Staber.
Die Maschine habe unmittelbar vor dem Unglück gebrannt, heißt es in einem vorläufigen Bericht der iranischen Luftverkehrsbehörde. Die Besatzung habe versucht, das Flugzeug zurück zum Flughafen Teheran zu steuern, als es abstürzte. Sie habe keinen Hilferuf abgesetzt. Die Ermittler berufen sich auf Augenzeugenberichte. Die Staatsanwaltschaft in Teheran hat angekündigt, dass der Iran nach gründlichen Untersuchungen die beiden Blackboxen an die Ukraine übergeben werde. Die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers und des Stimmrekorders der Piloten seien aber teilweise zerstört. Offenbar sind bereits ukrainische Ermittler im Iran eingetroffen, um bei der Untersuchung und der Identifikation der Opfer zu helfen. Das ukrainische Flugzeug war am Mittwochmorgen von Teheran nach Kiew unterwegs. Bei dem Absturz kamen alle 176 Menschen an Bord ums Leben.
Soweit Miriam Staber und amerikanische Vertreter, so melden es aktuell die Agenturen, vermuten inzwischen einen versehentlichen Abschuss der Maschine durch die iranische Luftabwehr. Das melden die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters. Das Pentagon, das lehnt eine Stellungnahme bisher ab. Zu unserem nächsten Thema, die Alternative für Deutschland. Sie ist bereits in mehreren Fällen mit dem Parteispendengesetz in Konflikt geraten. Jedenfalls sieht es die Spitze der Bundestagsverwaltung so und hat Strafzahlungen gegen die Partei verhängt. Gegen eine dieser Strafmaßnahmen versucht Co-Parteichef Jörg Meuthen jetzt vorzugehen und hat vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt. Bei der heutigen Verhandlung hat sich Meuthen auf seine damalige Unerfahrenheit berufen. Mehr dazu von Claudia van Laak.
Freundschaftsdienst oder illegale Parteispende? Um diese Frage ging es heute im Berliner Verwaltungsgericht. 2016 hatte der heutige AfD-Chef Jörg Meuthen Wahlkampfhilfe einer Schweizer PR-Agentur angenommen. Die Goal AG ließ Plakate und Flyer drucken, finanzierte Anzeigen und eine Webseite. Werbemaßnahmen für etwa 90.000 Euro. Die Bundestagsverwaltung klassifizierte dies als illegale Parteispende, verhängte eine Strafzahlung von 270.000 Euro, gegen die die AfD vorging. Jörg Meuthen sagte heute vor Beginn der Verhandlung, ein Bekannter habe ihm lediglich einen Freundschaftsdienst erweisen wollen.
Ich habe gesagt, okay, kannst gerne ein paar Plakate machen. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das ein völlig anderes Volumen hat. Von dem Volumen habe ich im August 18 erfahren. Ich habe gedacht, er macht noch ein paar A1, A2 Plakate und das war's. Und dass das diese Dimension annimmt, das habe ich in keiner Weise gewusst. Die Partei schon gar nicht, die wusste von der ganzen Aktion nichts. Insofern ist es auch lächerlich, dann von Parteispenden zu sprechen. Wenn, dann wären es welche zu meinen Gunsten, aber wir sagen, es sind nicht einmal Spenden.
Wann ist eine Wahlkampfunterstützung als Spende im Sinne des Parteiengesetzes zu werten? Damit befasste sich das Verwaltungsgericht heute als erstes. Gerichtssprecher Stefan Großkurt.
Es ging zum einen um die Frage, ob das, was hier der AfD zugekommen ist, überhaupt als Spende zu bewerten ist. Denn Spenden sind ja in erster Linie mal finanzielle Zuwendungen. Hier ging es aber um geldwerte Zuwendungen.
Der AfD-Politiker hätte die Wahlkampfhilfe ordnungsgemäß anzeigen müssen. Dies ist die Haltung der Bundestagsverwaltung. Spätestens als die Plakate gedruckt waren, sie trugen ein Parteilogo, hätte Meuthen klar sein müssen, dass es um die Unterstützung der AfD ging und nicht nur um ihn als Person. Bei ihnen hätten die roten Lampen angehen müssen, sagte der Vertreter der Bundestagsverwaltung vor Gericht. Jörg Meuthen verteidigte sich. Die AfD sei zu diesem Zeitpunkt noch eine Art Start-up-Unternehmen ohne viel Personal gewesen. Er habe seinen Wahlkampf alleine gemanagt. Es sei hemdsärmlich zugegangen.
Ich habe da nichts falsch gemacht. Ich habe nichts Unrechtes gemacht, ich habe auch nichts Illegales getan. Was für mich ärgerlich ist, ist der unglaubliche Medienrummel, der daraus entsteht und der dann auch ein schiefes Bild zeigt. Also wird so ungefähr, man hätte sich da bereichert oder man hätte illegale Parteispenden angenommen, was alles nicht ist.
Der AfD-Bundeschef berief sich vor Gericht auf seine Unwissenheit und auf seine damalige Überforderung. Schützt in diesem Fall Unkenntnis vor Strafe? Dazu Gerichtssprecher Großkurt.
Das Gericht hat in früheren Entscheidungen durchaus auf eine Fahrlässigkeit abgestellt, also individuelle Gesichtspunkte gelten lassen. Ob aber die Umstände des Falles hier dazu angetan sind, eine Fahrlässigkeit von der Partei bzw. den Verantwortlichen abzulehnen, das muss geprüft werden.
Die AfD hat nicht nur in diesem einen Fall Ärger mit der Bundestagsverwaltung. Ein zweites Verfahren ist vor dem Verwaltungsgericht Berlin anhängig. Es geht um ähnliche Leistungen der Goal AG für einen Politiker aus Nordrhein-Westfalen, der inzwischen im EU-Parlament sitzt. Auch im Fall der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel droht eine Strafzahlung. Eine Schweizer Pharmafirma überwies ihrem Kreisverband Geld. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz. Der AfD drohen insgesamt Strafzahlungen in Höhe von etwa 1 Million Euro. Sollte die AfD das Verfahren vor dem Berliner Verwaltungsgericht verlieren, wird sie in Berufung gehen. Das kündigte Jörg Meuthen heute an.
Vor 10 Jahren hat er den Missbrauchsskandal innerhalb des Berliner Canisius-Kollegs öffentlich gemacht. Klaus Mertes, der damalige Leiter der katholischen Einrichtung. Er hat damit die Aufdeckung eines weltweiten Skandals ins Rollen gebracht. 10 Jahre danach zogen betroffene Bilanz, aber auch die katholische Kirche in Deutschland selbst. Genauer gesagt der Trierer Bischof Stefan Ackermann, Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche. Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft ist jetzt bei mir im Studio, Frau Florin, und da waren die Umstände, unter denen er das tat, bemerkenswert.
Es war ein Pressegespräch unter eher diskreten Umständen, nämlich nur mit einigen ausgewählten Journalistinnen und Journalisten. Nun kann man sagen, das ist heute gar nicht mehr so selten, das gibt es sicherlich in der Politik ja auch, aber trotzdem, angesichts des Themas wäre vielleicht eine etwas größere Öffentlichkeit wünschenswert gewesen. Wobei ich den Kolleginnen und Kollegen, die da waren, jetzt nicht unterstellen will, dass die keine kritischen Fragen stellen. Aber es ist eben trotzdem merkwürdig, weil es ja doch ein großes Thema für die katholische Kirche ist.
Mhm. Wie sieht denn die Bilanz jetzt aus, die Ackermann gezogen hat?
Er hat, das ist jetzt nicht überraschend, eine positive Bilanz gezogen, dass also schon die 10 Jahre damit verbracht wurden, die Betroffenen zu hören, versuchen aufzuklären, was war. Er hat es auch eine Zäsur genannt, das Jahr 2010, und hat aber angekündigt, dass die Aufarbeitung erst demnächst losgehen wird. Also Aufarbeitung hat noch gar nicht angefangen und bevor die wirkliche Aufarbeitung losgeht, muss man erstmal die Kriterien der Aufarbeitung festlegen. Also ich würde die Bilanz jetzt nicht so positiv sehen wie der Bischof. Ich würde schon sagen, das ist ein Spiel auf Zeit. Das ist ein Spiel dauernd mit Ankündigungen. Man muss ja sehen, Ross und Reiter sind ja bis heute nicht genannt worden. Es ist nicht aus der Studie, die es bisher gibt, zu erkennen, in welchen Bistümern wurde vertuscht, wer hat vertuscht, wer hat die Täter einfach nur versetzt. Also all diese Linien der Verantwortlichkeit, die kann man ja noch gar nicht nachzeichnen. Das wäre ja mit Aufarbeitung verbunden und das ist erst jetzt angekündigt worden.
Warum ist das so, dass das so lange dauert?
Und ja, das hat natürlich damit zu tun, wenn man das Thema sexualisierte Gewalt wirklich an sich heranlassen würde, dann bliebe natürlich in der katholischen Kirche kein Stein auf dem anderen. Das betrifft ja die Machtverhältnisse, das betrifft die Lehre, die Sexualmoral, das priesterliche Leben, den Zölibat. Und es betrifft natürlich auch Fragen der ganz persönlichen Schuld. Also es gibt immer systemische Risikofaktoren, es gibt aber eben immer auch persönliche Schuld. Und das ist natürlich äußerst unangenehm und ich vermute eben auch unangenehm für Kleriker, die heute in hohen Ämtern sind.
Welche Argumente nennt denn die katholische Kirche, diese Schritte nicht zu gehen bisher?
Ja, bisher werden ja als Argumente genannt einfach der Datenschutz. Es hat aber auch damit zu tun, dass man ja bisher überhaupt keine Akten herausgerückt hat, sondern nur, also die Wissenschaftler, die diese Studie von 2018 gemacht haben, die sind ja nicht direkt an die Personalakten herangekommen und man hat auch nicht alle Akten ausgewertet. Es gibt ja noch sehr viel mehr andere Akten als die, die jetzt nur den kleinen Bereich der Personalakten betreffen. Man müsste ja auch schauen, man müsste sich Gremiensitzungen anschauen, man müsste sich anschauen, wer hat über eine Versetzung entschieden und so weiter und so fort. All diese Akten sind ja noch nicht ausgewertet. Das ist einfach sehr unangenehm für die Institution.
Wie steht's um das Thema Entschädigung?
Ja, da war doch ein gewisser Newswert von heute, dass in Sachen Entschädigung überhaupt noch nichts klar ist, dass man also bei der Bischofsvollversammlung im Herbst eigentlich den Mund zu voll genommen hat. Da zirkulierten ja schon Summen von 300.000 Euro pro Betroffener. Und Bischof Ackermann hat eben jetzt gesagt, das wird noch etwas dauern. Also es ist unter den Bischöfen, aber auch zwischen, ich sag mal, Bischofskonferenz und den Orden völlig umstritten, ob diese Summen gezahlt werden sollen in dieser Höhe und auch zum Beispiel, ob die Orden das Geld überhaupt aufbringen können. Und dann, auch wenn Summen gezahlt werden, soll das aus der Kirchensteuer gezahlt werden. Mhm. Und jetzt ist eigentlich klar, dass nichts klar ist.
Und das 10 Jahre nach Beginn des Skandals.
Ja, aber die katholische Kirche rühmt sich ja, dass sie damit immer noch weiter ist als andere gesellschaftliche Institutionen, als Sportvereine, als die Aufarbeitung in staatlichen Einrichtungen. Ich sehe es etwas anders, aber der Bischof sieht es so.
Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft, schönen Dank. Zu unserem nächsten Thema, dass Imame, die in deutschen Moscheen predigen, in der Regel in der Türkei ausgebildet werden. Das hat in den vergangenen Jahren für heftige Kritik gesorgt, insbesondere nach dem gescheiterten Putsch dort in der Türkei, weil der Verdacht bestand, dass die Imame bezahlt durch die türkische Religionsbehörde Diyanet die Propaganda des türkischen Präsidenten Erdogan ungefiltert an die Gläubigen weitergeben. Jetzt hat der Islamverband DİTİB, der die meisten Moscheen in Deutschland unterhält, ein Programm gestartet, mit dem der Kritik begegnet werden soll. In Dahlem in der Eifel bildet sie in Zukunft Imame auf deutschem Boden aus. Vivian Leue ist unsere Landeskorrespondentin. Wie ist das Projekt denn angelegt?
Ja, es sind 2 Jahre Ausbildung zum, so nennt sich das, islamischen Religionsbeauftragten. Das ist die Aufgabe des Imams, des Vorbeters, aber auch des Seelsorgers, Vorstehers einer Moscheegemeinde. 2 Jahre lang dauert die Ausbildung. Vorher muss ein Studium absolviert werden und von den 22 Teilnehmern, darunter übrigens 12 Frauen, hat ein Großteil in der Türkei islamische Theologie studiert. Jetzt sind sie dann in Deutschland. Sie sind fast alle oder alle in Deutschland geboren, zum Teil wirklich dritte Generation und freuen sich sehr darauf, jetzt tatsächlich dann die erste Riege zu sein, derer, die dann auch in Deutschland ausgebildet werden und später an den Gemeinden dann, wie man es nennt, islamischer Religionsbeauftragter zu sein.
Was ist der Zweck dieses ganzen Vorhabens?
Ja, es ist tatsächlich, wie Sie schon sagten, eingangs ein bisschen Reaktion auf die Kritik. Der Vorsitzende der DİTİB in Deutschland, Kasım Türkmen, sagte, neue Zeiten brauchen neue Lösungen und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und die althergebrachten Regeln und die gelten dann vielleicht nicht mehr. Insofern 1.100 Imame etwa hat die DİTİB in Deutschland und ein wirklich Großteil davon ist nicht nur in der Türkei ausgebildet worden, das sind sie alle. Sie kommen auch zum Teil aus der Türkei und sprechen zum Teil kaum bis gar nicht Deutsch. Und da ist einfach dieser Kulturschock dann zum Teil. Die Imame verstehen ihre Gemeinde kulturell nicht, zwar auf Religionsebene, aber es geht eben auch darum, seelsorgerisch tätig zu sein. Und dafür muss man wissen, in welchen Umfeldern die Menschen leben. Und dem soll jetzt begegnet werden.
Mhm. Auch Vertreter der Bundesregierung waren ja bei der Eröffnung anwesend. Wie haben die sich denn geäußert?
Hoffnungsvoll, sehr positiv. Und der Staatssekretär Markus Kerber, den das Bundesinnenministerium geschickt hat, sagte, es sei auch etwas ganz Besonderes, dass er dort sei. Denn, also wenn ich das mal interpretieren darf, es gibt so in etwa eine kleine Eiszeit zwischen der DİTİB und der Bundesregierung. Auf Bundesländerebene sind da zum Teil auch Gespräche tatsächlich eingestellt worden. Also das Verhältnis ist angeknackst. Und da sagte Herr Kerber, häufig sind wir bei solchen Veranstaltungen zuletzt auch einfach nicht mehr gekommen. Aber ich komme jetzt, weil das ist ein positives Zeichen. Er sagte aber auch, es sei jetzt halt der Wendepunkt und die DİTİB müsse sich jetzt entscheiden, ob sie eine türkische Gemeinschaft sein möchte oder vorrangig eine deutsche.
Und hat die DİTİB wiederum darauf reagiert?
Naja, sie weiß das ja häufig von sich, von der Türkei gesteuert oder auch beeinflusst zu sein. Es bleibt so, dass die DİTİB größtenteils von der Türkei finanziert wird und alle Imame von der türkischen Religionsbehörde bezahlt werden. Ich glaube persönlich auch nach den Eindrücken heute, es könnte tatsächlich ein Generationenwechsel stattfinden, aber so ein Generationenwechsel dauert eben Jahrzehnte.
Mhm. Frau Leue, die DİTİB will ja das Signal geben, dass die Imame unabhängiger von Ankara ausgebildet werden. Kann man das aus Ihrer Sicht so sagen oder sind das eher Potemkinsche Dörfer, die da aufgebaut werden?
Ich denke, wir Berichterstatter werden das beobachten. Es bleibt eben diese Finanzierung aus der Türkei. Also die Imame werden auch in Zukunft von der Religionsbehörde in Ankara bezahlt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn eine Predigt möglicherweise entgegen der Staatsräson Erdogans passiert, was dann ist oder ob Imame sich das überhaupt trauen würden. Wie gesagt, die DİTİB sagt immer wieder, da gibt es keine Einflussnahme. Sie sei unabhängig in ihrer theologischen Ausübung. Ja, die Praxis wird es zeigen und wir alle, die wir heute da waren von den Medien und auch wir hier aus unserem Landeskorrespondentenstudio, wir beobachten das immer wieder.
Vivian Leue war das. Schönen Dank für diese Einordnungen. Und wir haben noch eine Meldung im Rückgriff auf das Thema AfD und Spendenfinanzierung. Die Nachrichtenagenturen melden jetzt, dass das vom Bundestag wegen der Spendenaffäre gegen die AfD verhängte Bußgeld von mehr als 260.000 Euro rechtmäßig sei. Das entschied am Abend das Berliner Verwaltungsgericht. Die AfD habe in der Angelegenheit gegen das Parteiengesetz verstoßen, soweit die Nachrichtenagentur AFP. Kommen wir zu einem Thema, das nicht nur in Großbritannien für heftige Debatten sorgt. Prinz Harry und seine Frau, die ehemalige Schauspielerin Meghan, haben gestern Abend angekündigt, dass sie sich von ihren bisherigen Aufgaben am Hof, teilweise zumindest, zurückziehen, finanziell unabhängig und halb in den USA und halb in Großbritannien leben wollen. Der Buckingham-Palast wirkte überrumpelt. Das Ganze eine mehr als ungewöhnliche Geschichte. Thomas Spickhofen aus London.
Ein frühlingshafter Tag in London mit Temperaturen um die 13 Grad, aber hinter den Mauern des Buckingham-Palastes dürfte Eiszeit herrschen. Ganze zwei Sätze umfasst die offizielle Reaktion auf den Teilrückzug von Harry und Meghan. Wir verstehen den Wunsch, aber es ist alles kompliziert und wird Zeit brauchen. Das Königshaus ist offenkundig überrascht vom Schritt des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Offenbar wurde niemand vorab informiert, Bruder William nicht, Vater Charles nicht, noch nicht einmal die Queen. Das ist alles sehr schlecht gelaufen, sagt Robert Hartmann von der Daily Mail.
Ich verstehe total, dass Sie mit Ihrer Rolle im Königshaus sehr unglücklich sind. Jeder wollte, dass Sie glücklich werden und Ihren Weg finden. Aber so, wie Sie es gemacht haben, so macht man das einfach nicht.
Harry und Meghan wollen die Queen weiterhin voll unterstützen, wie sie schreiben, ihre Pflichten gegenüber Monarchien, Commonwealth und Schirmherrschaften weiter erfüllen. Aber einen privaten Teil ihres Lebens wollen sie auch in Nordamerika verbringen. Zwei Top-Royals im Teilzeitmodus. Die professionellen Königshausinterpreten bezweifeln, dass das funktioniert. Sie werden zum Beispiel ein Problem damit haben, die Queen, wie versprochen, voll zu unterstützen, wenn sie gleichzeitig halb in Nordamerika leben und sich vom Leben eines Royals zurückziehen, sagt Roya Nicker von der Sunday Times.
I think Harry and Meghan will really struggle to continue to, as they say, fully support the Queen when they live half a time in North America and have stepped back from royal life.
Das Paar will finanziell auf eigenen Beinen stehen und auf öffentliche Gelder verzichten. Wie die berufliche Zukunft konkret aussehen könnte, ist aber offen. Im Gegenzug hoffen Harry und Meghan auf mehr Freiheit und mehr Privatleben. Hugo Fickers ist Historiker und Autor mehrerer Bücher über das Königshaus. Er sagt, das hatten sie doch längst, so wie es war.
Well, they had plenty of freedom as it was. I mean, the thing is that Prince Harry is never likely to become king.
Harry war nie auf die Rolle eines zukünftigen Königs festgelegt und das gibt viel Spielraum, um sich seine eigene Rolle zu schaffen. Sehen Sie sich Philip oder Princess Anne an. Die sind immer da, wenn die Queen sie braucht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kümmern sie sich um alle möglichen Dinge.
Pursued all sorts of things.
Hinter den Kulissen ist jetzt von Enttäuschung, Trauer und Verletzung die Rede, sogar von Wut. Die Touristen vor den Mauern des Buckingham-Palastes finden aber auch Verständnis. Rice zum Beispiel sagt, Harry hat doch immer nur die zweite Geige gespielt, ich kann das verstehen.
He's always been the sort of second fiddle and therefore I can understand he might step back.
Anne kommt aus Deutschland, ist aber eigentlich Engländerin und macht sich keine Sorge, dass dem Königshaus allmählich die Royals ausgehen.
Ja, aber da sind genug andere Leute, die da halt noch dazu kommen. Ich meine, ist nicht schlecht, irgendwie ein bisschen Platz schaffen.
In den britischen Boulevardblättern finden Harry und Meghan dagegen wenig Verständnis für ihren Schritt. Egoistisch seien die beiden, heißt es, und die Sun hebt das Wort vom Maxit aus der Taufe, einer Mischung aus Meghan und Brexit.
Aus London war das der Bericht von Thomas Spickhofen und wir vertiefen das Thema in unserer Sendung. Das war der Tag ab 23.10 Uhr und zwar im Interview mit dem Großbritannien-Experten Gerhard Dannemann. Zum Sport. Österreich, Schweden und Norwegen. In diesen Ländern findet in diesem Jahr die Handball-Europameisterschaft statt. Zum ersten Mal in drei Nationen. Das Turnier startet in diesen Minuten und das deutsche Team spielt auch direkt eines der ersten Spiele. Gegner ist die Niederlande. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, bevor wir live in die Halle schalten. Unter welchen Vorzeichen geht das deutsche Team denn in dieses Turnier?
Das sportliche Potenzial der deutschen Mannschaft ist gar nicht so leicht einzuschätzen. Bundestrainer Christian Prokop hat mit vielen Verletzungen zu kämpfen, besonders im Rückraum. Gleich drei Spielmacher haben sich wegen eines Kreuzbandrisses vom Turnier abgemeldet. Andere Teams sind da eingespielter, vor allem Dänemark, die sowohl Welt- als auch Olympiasieger sind und auch der große Favorit für diese EM. Aber bei der EM 2016 hatte das deutsche Team auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen und am Ende wurde die Mannschaft Europameister. Jetzt muss das Team aber erstmal gut in das Turnier kommen gegen die Niederlande, die zum ersten Mal mit dabei sind. Das sollte für die Deutschen eigentlich kein Problem sein. ARD-Reporter Thorsten vom Wege sitzt live in der Halle in Trondheim. Können die Deutschen denn ihre Favoritenrolle gegen die Niederländer ausspielen?
16 Minuten rum und die Frage ist mit einem klaren Ja zu beantworten, denn die deutsche Mannschaft führt mit 10-5, hat jetzt allerdings einen personellen Ausfall zu beklagen. Zum Glück, muss man fast sagen, hat sich keiner verletzt. Aber es gab eine rote Karte für Uwe Gensheimer, der einen 7 Meter relativ zentral ins Gesicht von Schlussmann Bart Ravensberger beförderte. Der fiel Lohm wie vom Blitz getroffen. Das tut auch weh, wenn du so einen Ball auf die 12 bekommst. Und demzufolge musste der erstmal gepflegt werden. Und die Unparteiischen aus Slowenien haben sich das Ganze angeguckt in aller Ruhe. Und dann haben sie festgestellt, ja, da gab es nicht viel Bewegung im Tor. Der Ball war relativ auf den Kopf zentriert. Und das ist nun mal eine rote Karte. Folglich haben die Deutschen jetzt erstmal 2 Minuten Unterzahl. Und anschließend gibt es die Gelegenheit für einen EM-Neuling, sich auszuzeichnen. Denn der Hannoveraner Zicker ist ja dann in der Lage, hier auf Linksaußen zu spielen. Aber insgesamt dürfte das alles nichts dran ändern, dass die Deutschen hier einem ungefährdeten Sieg entgegengehen werden. 11-6 in diesem Augenblick, da die deutsche Mannschaft hier wieder ein Tor erzielt hat. Zuvor gab es auf der Gegenseite auch einen Gegentreffer. Jetzt gibt es einen Wechsel in der deutschen Deckung, denn man versucht mit dem Innenblock, mit Pekeler und mit Winczek hier für Druck zu sorgen. Das Ganze hat allerdings ein bisschen unterbunden, denn das wurde zu hektisch. 17,5 Minuten rum, 11-6 für die deutsche Mannschaft, die jetzt in diesem Spiel bis zum Ende ohne Kapitän Uwe Gensheimer nach der roten Karte auskommen muss. Aber in ein paar Sekunden zumindest die Mannschaft wieder vervollständigen kann.
Live aus Trondheim, ARD-Reporter Thorsten vom Wege vom ersten Europameisterschaftsspiel der deutschen Handballer gegen die Niederlande.
Wie sieht der Fahrplan aus für das deutsche Team?
Das nächste Spiel bestreiten die Deutschen dann am Samstag gegen Spanien. Das ist dann auch der wirklich erste Härtetest heute gegen Niederlande. Da scheint es ja, wie erwartet, ganz rund zu laufen. Aber die Spanier, das ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Bei den vergangenen Turnieren haben die Deutschen gegen die Spanier eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Das waren aber auch immer enge Spiele. Und am Montag geht es dann gegen Lettland. Das ist wie die Niederlande ein Debütant bei dieser EM. Die Vorrunde sollte die deutsche Mannschaft dann also überstehen. Und deswegen ist das Spiel gegen Spanien auch so wichtig, weil die Spanier dann eben sehr wahrscheinlich mit den Deutschen in die Hauptrunde einziehen werden. Und das Ergebnis und die Punkte aus diesem Vorrundenspiel werden dann mitgenommen in die Hauptrunde. Und dort entscheidet sich dann, ob die Mannschaft ins Halbfinale einzieht. Sollten die Deutschen soweit kommen, dann würden sie auch alle drei Länder besucht haben. Sie starten in Norwegen, spielen dann die Hauptrunde in Österreich und spielen dann die Finals in Stockholm. Also eine Belastung sowohl für die Spieler als auch für den CO2-Fußabdruck der Spieler.
Und daran gibt es durchaus Kritik, Ihrer Meinung nach zu Recht?
Das ist natürlich ein Zwiespalt, in dem der Handballverband steckt, weil es eben schwierig ist, für solche Sportgroßereignisse einzelne Länder zu finden, die dann die Infrastruktur stellen. Diese Kombination aus zwei skandinavischen Ländern und dann ein Land aus Mitteleuropa ist allerdings wirklich krude und nicht ganz nachvollziehbar, wo auch die Spieler gesagt haben, diese Reisebelastung, das hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Okay, vielen Dank für diese Einordnung. Und Maximilian Rieger war das aus unserer Sportredaktion. Damit enden die Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.